Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon Jan Drees mit einer Debatte über politische Korrektheit und die Literatur von der diesjährigen Buchmesse, die bis zum morgigen Sonntagabend in Frankfurt stattfindet. Political Correctness, auch unter der Abkürzung PC bekannt, ist eines der umstrittensten Konzepte unserer kulturellen Gegenwart. Während immer mehr gesellschaftliche Gruppen einstehen für ihr Recht auf anständige Behandlung auch im Sprachgebrauch, gibt es widerstreitende Bewegungen, die von Denkverboten, Sprachvergewaltigungen und von der Gedankenpolizei sprechen. Nun ist die Literatur traditionell ein Sprach- und Denklabor, ein Ort also, an dem ohne moralischen Zwang das Neue, Deviante und auch Provozierende stattfindet. Braucht die Literatur Political Correctness? Über diese Frage ist sich die Gesellschaft bislang uneins.
Fatal wird es, wenn politische Korrektheit zum Kriterium für die Bewertung von Kunstwerken wird.
Übersensibel kann man eigentlich so lange nicht sein, wie es darum geht, Rücksicht auf Menschen zu nehmen.
Es gibt in der Gesellschaft so unglaublich viele Befindlichkeiten. Jeder kann sich im Grunde angegriffen fühlen, dass du dich gar nicht mehr traust, bestimmten Figuren, die per se politisch inkorrekt angelegt sind, politisch inkorrektes, hartes Zeug in den Mund zu legen.
Wenn ich allerdings mich hinter der Kunst verstecke und sage, das ist nur ein Songtext, ich spiele dort gar nicht mich selber, sondern nur irgendeine Figur, das ist aber für das Publikum gar nicht zu unterscheiden, dann bin ich natürlich irgendwo trotzdem für den Rassismus oder Sexismus oder andere Diskriminierung verantwortlich, die ich dort künstlerisch verarbeite.
Ich glaube nämlich schon, dass sich sehr viele Künstler und auch Literaten im vorauseilenden Gehorsam ganz bestimmten mainstreamhaften gesellschaftspolitischen und moralpolitischen Anforderungen unterordnen.
Das ist auch etwas Ideologisches, dass über diese Frage nicht einmal irgendwie ansatzweise systematisch und klug diskutiert werden kann.
Kann diese Frage tatsächlich nicht systematisch diskutiert werden? Braucht Literatur Political Correctness? Darüber diskutieren in dieser Streitkultur meine Gäste Jochen Hörisch und Christian Metz. Jochen Hörisch, Jahrgang 1951, ist Seniorprofessor für deutsche Literaturwissenschaft und Medienanalyse an der Universität Mannheim. Und er ist regelmäßig auch hier im Deutschlandfunkprogramm vertreten, vor allem in den Sendungen Kultur heute und dem Büchermarkt. Ich grüße Sie, Jochen Hörisch. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich, hier sein zu dürfen.
Christian Metz, Jahrgang 1975, ist Literaturwissenschaftler und Kritiker. Christian Metz veröffentlichte 2018 das viel diskutierte, bei S. Fischer Frankfurt erschienene Buch Poetisch denken, die Lyrik der Gegenwart. Guten Tag, Christian Metz.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Hier in der Streitkultur haben Sie die Möglichkeit, zu Beginn Ihren Standpunkt binnen je einer Minute klarzumachen. Danach geht es in unsere Diskussion. Jochen Hörisch, braucht die Literatur Political Correctness?
Sie kann von vornherein als System gar nicht politisch korrekt sein. Literatur ist durch und durch inkorrekt. Nicht, weil sie frauenfeindlich ist, rassistisch, antisemitisch, für den Krieg und dergleichen mehr, sondern weil sie mit System lügt. Das wissen schon Hesiod und Platon. Wir haben das eigentümliche Phänomen, dass sich komplexe Gesellschaften, die keine Zensur kennen, ein System halten, in dem systematisch Geschichten erfunden werden, von denen jeder weiß, dass sie nicht stimmen. Die Dichter lügen. Und die Lüge ist natürlich die Urfigur der Political Incorrectness. Wenn wir die nicht ernst nehmen, diese Lizenz, dann kommen wir, denke ich, in Teufels Küche. Das soll einfach heißen, literarische Sätze sind negationsimmun. Ich kann nicht zum Buchhändler gehen und sagen, nehmen Sie mal den Roman zurück, Effi Briest hat sich doch gar nicht in jungen Jahren umgebracht, die ist doch 98 Jahre alt geworden. Dann sagt der Buchhändler zu mir zu Recht, es ist eine politisch inkorrekte Geschichte, die da erzählt wird, aber es ist eine in sich stimmige Geschichte. Sie wissen, nicht junger Mann oder in meinem Fall alter, weißer Mann, was ein Roman ist. Ein Roman lügt, er hat nicht den Anspruch, dass er wahre Geschichten erzählt. Und das ist die Basis, auf der dann die weiteren systematischen Verletzungen von Korrektheitsansprüchen durch Literatur erfolgen. Literatur ist systematisch ein inkorrekter Anschlag auf unsere mentale, kognitive und psychische Integrität. Und das ist auch gut so.
Vielen Dank, Jochen Hörisch. Christian Metz, weshalb würden Sie Ihrem Gesprächspartner in verschiedenen Punkten widersprechen, Ihr Statement?
Ich würde Ihnen gar nicht widersprechen als erstes, sondern ich würde als erstes sagen, dass es um das, was Sie ausgeführt haben, überhaupt nicht geht. Nehmen wir ein einziges Beispiel, nämlich solche Begriffe wie das Triggern. Triggern kommt aus der Traumatheorie und Triggern kommt überhaupt erst in den Diskurs über Literatur durch eine Szene an der Columbia University, New York City, nämlich in dem Moment, wo Ovid dort besprochen wird und es dort immer wieder um Vergewaltigungsszenen gibt und eine Person in diesem Seminar sitzt, die durch dieses plötzliche Auftauchen der Vergewaltigungsszenen wieder an ihre eigene Vergewaltigungssituation erinnert wird. Dieses Mädchen kann nicht sprechen in dem Moment, sie zittert und sie muss sich danach von ihrem Dozenten sagen lassen, na, so geht das aber nicht und bekommt eine schlechte Note. Und das ist der Moment, in dem also in einem Machtraum des Sprechens über Literatur tatsächlich die Frage ist, ja, wenn man mit so etwas umzugehen hat in einer solchen Situation gegenüber jemandem, was man nicht voraussehen kann, ist dann zum Beispiel so etwas wie eine allgemeine Warnung vorwegzusagen, um genau diese Situation abzudämpfen, um an diese Möglichkeit zu denken, dass es vielleicht jemand anderen in einer Art und Weise berühren könnte, die für einen selbst erstmal nicht in Frage kommt.
Vielen Dank, Christian Metz, für Ihr Statement. Vielleicht kurz zur Definition von politischer Korrektheit. Der Begriff wurde bereits 1793 in einem Gerichtsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten erwähnt. Damals wurde festgestellt, es sei politisch nicht korrekt, einen Toast auf den Staat statt auf das Volk auszubringen, weil der Staat zwar das edelste Werk des Menschen, der Mensch aber das edelste Werk Gottes sei. Seit Mitte der 1980er Jahre begann dann eine Renaissance der politischen Korrektheit, ausgehend vor allem von Studierenden der University of California, die sich auflehnten gegen Pflichtkurse über die westliche Zivilisation. Die Studenten forderten, dass nicht nur die Werke alter weißer Männer, sondern auch Minderheiten im akademischen Diskurs beobachtet werden. Es gibt in den USA inzwischen Spezialistinnen, sogenannte Sensitive Readers, die Romane oder Serien vor der Veröffentlichung nach sogenannten Mikroaggressionen untersuchen. Das wurde hier auch in Deutschland zuletzt groß diskutiert. In deutschen Verlagen, anders als es die kurzvirulente Legende glauben machen wollte, gibt es diese Sensitive Readers noch nicht. Dennoch befinden wir uns auf dem Weg zum Neusprech aus George Orwells dystopischen Roman 1984?
Leider eindeutig ja. Ich glaube feststellen zu können, dass jede vernünftige Revolution Gefahr läuft, jakobinisch oder stalinistisch zu werden. Alle Sympathien für die französische Revolution 1789 war klasse, erschreckend, wie schnell die Jakobiner drankommen. Alle Sympathie für die antizaristische Revolution 1917 in Petersburg, dass es dann eine Entwicklung hin zu Stalin geben würde, das ist klar. Ich will in aller Schärfe sagen, dass ich die Wahrnehmung habe, dass einfach die Grundintuition weg ist. Sprachreglementierung heißt für mich Josef Goebbels. Der hat eine Sprachreglementierung vorgegeben, so müsst ihr sprechen, wenn ihr im öffentlichen Raum spricht. Sprachreglementierung heißt DDR. Man durfte nicht Mauer sagen, sondern es war der antifaschistische Schutzwall. Dass diese überwältigende Grundintuition weg ist, dass Sprachreglementierungen, so wie Orwell sie beschrieben hat, des Teufels sind und aus einer rechten, aus einer diktatorischen, aus einer totalitären Ecke kommt, macht mich auf meine alten Tage ganz ratlos. Auch die Paradoxien, in die sich Political Correctness verwickelt, ist deutlich. Wir sind im Radio, also muss ich beschreiben, wie ich aussehe, übergewichtig, weißhaarig, nicht mehr ganz jung und frisch und ein Mann. Also vor Ihnen sitzt ein alter, weißer Mann. Da kann ich nun nichts für. Soll ich denn Blackfacing machen, damit ich schwarz bin? Nein, das wäre ja noch inkorrekter. Dass ich alt bin, kann ich auch nichts machen. Es ist sozusagen der rassistische Vorwurf schlechthin. Das sind biologische Daten, alt und weiß zu sein. Dass sich Political Correctness-Leute, ohne Tränen in den Augen zu haben, darüber, wie objektiv komisch sie sind, sich zu Polemiken rassistischer Art gegen alte weiße Männer, weil sie alt und weiß sind, versteigen, ist für mich so eine schreiende Paradoxie. Und ich möchte einfach nur sagen, es ist eine, Entschuldigung, ich drücke mich sonst nicht so unakademisch aus, eine unglaubliche Idiotie, man stellt sich da selbst Beine. Das kann man nicht ernsthaft wollen, Literatur muss inkorrekt sein.
Idiotie, auch über diesen Begriff des Idioten wurde schon diskutiert, zuletzt Christian Metz. Man sieht Ihnen bereits an, Sie wussten gar nicht, wo Sie jetzt genau einsteigen sollten. Was sagen Sie zu dem, was Jochen Hörisch gerade gesagt hat?
Ich bewundere erstmal das Erregungs- und Aufregungspotenzial, das das von einer Sekunde auf die nächste sofort hat, und würde sofort sagen, dass das etwas ist, was ich gerne aus dieser Debatte nicht herausnehmen würde, aber doch dämpfen würde. Und ich glaube, dass eben sofort entsteht, wenn man mit den ganz großen Begriffen, mit der ganz großen Revolution mal schnell rüberrollt über solche Debatten und sagt so, ja, das war schon immer so, und dann noch gleich die großen Namen hinterher, die man bei 3 noch nicht weiß, was man jetzt noch machen soll, ne? Und dann noch eine Runde und noch eine Runde. Und dann gleich den eigenen Körper ins Spiel bringen. Ich würde sagen, langsam, langsam. Es geht um sehr einfache Dinge. Und es geht tatsächlich auch bei Literatur um einfache Dinge, wenn man das diskutiert. Es geht also nicht um das Literarische selbst. Literatur, die ungefährlich ist, ist uninteressant. Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Es geht also darum, in welchen Räumen und auf welche Art und Weise, unter welchen Machtbedingungen man das Literarische diskutiert und in welcher Art und Weise man auf spezifische Aspekte Rücksicht zu nehmen hat. Und das funktioniert in einer Erregungskultur eigentlich nicht, indem man sich gleich wieder erregt, sondern erst einmal darüber, indem man sich anschaut, okay, welche Positionen sind dort und in welcher Art und Weise kann ich das im Diskurs über Literatur einholen.
Nehmen wir ein Gegenargument aus einem zunächst unaufgeregten Medium aus dem Feuilleton der FAZ. Ende September hat die Schriftstellerin Olga Martynowa in der FAZ gegen die literarische Sprachpolizei angeschrieben mit den Worten, ich zitiere: Wohin mit Karl Einsteins kunsthistorischem Buch Negerplastik? Wohin mit den 3 Zigeunern aus Nikolaus Lenaus gleichnamigem Gedicht mit den 10 kleinen Negerlein? Streichen? Fragezeichen. Zitat Ende.
Ja, man kann die Liste ja weiter fortsetzen. Ich habe es ein bisschen in der Vorbereitung gemacht. Guckt sich Hermann Hesse an, Steppenwolf, Kultroman. Da kommt ein Dutzend Mal Negermusik und Neger vor. Gucken wir uns an Sartre, der ja nun unverdächtig ist, ein Faschist zu sein, in Der Ekel oder sowas. Am laufenden Band kommt das N-Wort vor. Homophaber, Max Frisch, Schullektüre, ich zitiere frei, aber sicherlich nicht ganz falsch. Als ich aus der Ohnmacht erwachte, bei Max Frisch wohlgemerkt, sah ich den wogenden Busen einer fetten Negerin über mir. Jetzt können wir natürlich anfangen, Hesse und Max Frisch und Sartre aus dem Verkehr zu ziehen, weil das einfach zumutungsreiche Verletzungen sind. Ich fühle mich auf der Mezzo-Ebene angegriffen und deshalb errege ich mich, wenn man den alten weißen Mann kritisiert und meint, man sei antirassistisch, wenn man das tut und genau selbst in die Rassismusfalle. Wollen wir ernsthaft sagen, Hesse, Sartre, Max Frisch aus dem Verkehr ziehen? Sie hatten ja mit Karl Einstein, will dem Publikum nicht zu nahe treten, eher Geheimtipps. Was machen wir, um ins ganz große Repertoire und nicht erregt, sondern analytisch zu sprechen? Wilhelm Meister ist der Bildungsroman schlechthin. Die feiern große Hamlet-Premiere, besaufen sich sinnlos. Wilhelm Meister als Held einer bildungsbürgerlichen Geschichte geht mit 2 Frauen ins Bett. Die eine Frau ist keine Frau, sondern das ist Mignon. Die Mignon ist 11 oder 12 Jahre alt, die andere ist Philine. Also Theatermilieu, der Spitzenregisseur, dem wir Sympathien entgegenbringen, der da meisterhaften Namen hat, geht eben mit einer Halbwüchsen, mit einem Mädchen, mit einer Kindsbraut ins Bett. Sollen wir jetzt den Wilhelm Meister verbieten, weil es sein kann, dass eine Teilnehmerin eines amerikanischen Oberseminars über Goethe sich hart verletzt fühlt und an Traumata erinnert wird? Wir können die Literatur definitiv schließen. Kein Wilhelm Meister mehr, keine Lolita mehr, keine Lulu mehr. Wir können das machen, viel Spaß. Ich würde dann emigrieren, das ist totalitär. Das ist der blanke Faschismus, das ist der Literaturfaschismus, den wir da haben.
Christian Metz, Sie lachen bereits, Sie versuchen reinzukommen.
Ja, also ich will sofort sagen, wer will das? Wo ist sozusagen die Schwierigkeit zwischen genau dem Ausloten, was historisch zu einer bestimmten Zeit gesagt wurde und vor einem bestimmten historischen Hintergrund? Und soweit ich es weiß, gibt es bei diesem oder jenem Goethe-Band, von dem Sie ja auch nur träumen, dass der in Amerika gelesen wird, aber so hier und da vielleicht, ne? Aber vielleicht gibt es bei diesem oder jenem Goethe-Band inzwischen ein Nachwort. Und wenn man dort in kurzen, knappen Sätzen historisch situiert, wie der Sprachgebrauch ist, sehe ich das überhaupt kein Problem drin. Okay, es geht nicht darum, sondern das ist gleich wieder die Provokationsschleife. Ne? Es gibt sofort das Aufrufen der Vorstellung, dass da jetzt jemand mit dem Schwarzstrich sitzt, ne? Und dann immer schöne Strichelchen macht und sagt, nein, raus das Wort, gerade so noch rein. Um die Szene geht es nicht. Es geht um historische Einbettung und es geht darum, dass man, wenn man heute schreibt, in einem deutschsprachigen Diskurs ganz sicher damit anders umgeht, als das noch vor 30, 40 Jahren war.
Nun werden historisch-kritische Ausgaben von dem Großteil der Leserinnen und Leser eher nicht gekauft und wir wissen auch, dass es schon Streichungen gegeben hat und wir wissen auch, dass jetzt darüber diskutiert wird, immer wieder Sprache auch tatsächlich zu verändern, anzugleichen. Ich habe vorhin Studenten gesagt, gesagt, obwohl es politisch korrekt wäre, Studierende zu sagen. Und Olga Martinova beendete ihren FAZ-Essay mit den Worten: Die Sprache, davon bin ich überzeugt, hat eine Selbstreparaturfunktion. 20 oder 30 Jahre später werden die jungen Menschen den ergrauten Gender-Sternchen-Freaks mit nachsichtiger Ironie begegnen, wohl wissend, dass Gleichberechtigung und Respekt auf Kosten der Sprache nicht zu erreichen sind. Irrt Christian Metz hier auch Olga Martinova?
Ich würde sagen, dass eben der Begriff die Sprache nichts anderes ist als eine Fiktion, und zwar eine hochkonservative Fiktion, die historisch etwas festzustellen scheint und das sprachlich auch tut, was sich überhaupt nicht feststellen lässt. Es gibt sie nicht, die Sprache. Und ich möchte wissen, mit welchen Mitteln man denn bitte diese Veränderungen, die man herbeiführen möchte, herbeiführen sollte, wenn nicht zuerst mit Sprache, wenn man Literatur schreibt. Ja, soll der Literat von morgen vielleicht ohne Sprache schreiben? Das stelle ich mir auch als sehr experimentell vor. Also selbstverständlich in der Sprache und selbstverständlich dem Publikum, das man erreichen und ansprechen möchte, angemessen. Wenn das Publikum nichts mit Gender-Sternchen zu tun hat, bitte. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben über Gegenwartslyrik. Und ich habe angefangen, immer wieder zu schreiben, die Lyriker. Die Lyriker heute. Jetzt haben wir aber gerade eine Zeit, in der es der Lyrik sehr gut geht und in der mindestens 70% der herausragenden Lyriker Lyrikerinnen sind. Wenn ich jetzt immer schreibe, der Lyriker von heute, dann kappe ich genau das, was die historische Besonderheit ist, dass das nämlich Mädels sind und dass die verdammt nochmal was drauf haben und dass die eben Lyrikerinnen sind.
Schon Mädels ist politisch unkorrekt.
Ja, also ich muss doch mit dem gerne. Kopf schütteln. Dann. Aber ich will mal ganz konkret, damit es analytisch ist, nehmen. Ich finde es absolut richtig, dass ich nicht völlig missverstanden werde. Ich glaube, keiner, der bei Sinnen ist, käme auf die Idee, wenn jetzt die Oberbürgermeisterin hier wäre, sie anders als so anzureden, Oberbürgermeisterin oder Bundeskanzlerin, Ministerin. In meiner Jugend war das nicht so, das war schamvoll. Ich finde es großartig, dass wir da sensibler geworden sind und feminine Formen einbauen, wo sie absolut in jeder Weise grammatisch und semantisch plausibel sind. Ein Problem wird, wenn man Political Correctness jetzt so versteht, dass man sagt, ah, Frau Oberbürgermeisterin, aber sie ist doch nicht bloß die Meisterin der Bürger. Sie ist doch eigentlich Oberbürgerinnen und Bürgermeisterin. Vor allem kann man das Spiel ja immer weiter treiben. Das meinte ich mit jakobinisch oder stalinistisch.
Christian
das Argument ist so schön, dass ich es einfach zu Ende bringen muss. Wenn man sagt, aha, Frau Oberbürgerin und Bürgermeisterin, wo sind die Trans-, Cis-, Diverse-Leute? Also müsste ich sagen, Frau Oberbürgerin und Bürger und Trans und Cis und Diverse. Wo sind denn dann aber die Asylanten, wo sind denn die Schutzbefohlenen oder sowas? In dem Maße, wie man korrekt sein will, schließt man ja immer mehr Leute aus. Das ist ja das absolut Bekloppte dabei. Ich nehme das einfach als alter Mann, Sie merken es, erregt zur Kenntnis. Ja. Es sind die Youngsters, die Blockwerte sind und sagen, politisch korrekt musst du so, die diskursive Polizei machen.
Mit dem amerikanischen Psychologen Masha B. Rosenberg gibt es bereits ein Konzept der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Dieser erwartet, dass man aggressive Sprache suspendiert zugunsten einer zugewandten, verständnisvollen Form der Kommunikation. Wäre die Umsetzung der gewaltfreien Kommunikation im Feld der Literatur nicht zugleich das Ende dieser Literatur?
Ich glaube, es gibt bei dieser Art von Frage so etwas wie einen Kategorienwechsel. Ich möchte nicht Gender-Sternchen in Sprache haben, weil Sternchen so schön sind, sondern es geht darum, etwas politisch zu erreichen. Eine Möglichkeit, etwas politisch zu erreichen und gerade für einen Literaten ist es, über die Sprache zu tun. Die Sprache ist in diesem Fall das Mittel zum Zweck. Das heißt, es will niemand in die unendliche Ausdifferenzierung von noch weiteren Oberbürgermeisterinnen oder ähnlichen, sondern es geht darum, ein politisches Ziel zu erreichen, das heute unter dem Schlagwort, auch wieder nur ein Schlagwort, Gleichberechtigung unter anderem firmiert, aber das ist nur eins. Und deswegen kann man sich vielleicht fragen, ist für dieses politische Ziel eine solche Studie, wie Sie sie gerade eingebracht haben, sinnvoll? Kann die einem vielleicht einen Blick eröffnen auf etwas, was man noch nicht gesehen hat? Oder ist sie in diesem Fall etwas, was man nur zur Kenntnis nimmt und sagt, okay, hilft uns nicht weiter? Und ich werde mir umgekehrt nicht einreden lassen, dass ich den Fetisch des Gender-Sternchens hätte, statt dem Ziel, das ich gerne umsetzen würde. Und das ist gerade der Versuch, der immer wieder an einen herangebracht wird. Und ich kann Ihnen eine ganze Reihe von Publikationen zeigen, die inzwischen genau probieren, aus dieser Polizeifunktion, die Identitätspolitik tatsächlich hat, schon seit den 80er Jahren, weiß man das aber auch, herauszukommen, um zu reformulieren, nein, wir sind nicht das Aufpasserkommando, sondern wir haben etwas ganz Spezifisches vor Augen, das wir erreichen möchten.
Im Zusammenhang von Literatur und politischer Korrektheit wurde in den vergangenen Tagen hochaktuell diskutiert über die umstrittene Nobelpreisvergabe an Peter Handke, der eine Totenrede am Grab von Slobodan Milosevic gesprochen hat. Der aktuelle deutsche Buchpreisträger Sascha Stanicic, selbst bosniakischer Herkunft, griff am Montagabend Peter Handke an. Zuvor postete er auf Twitter tagelang gegen diesen Nobelpreisträger und schrieb unter anderem am 11. Oktober: Derailing, Whataboutism, entweder Dummes oder Absichtsvolles, in Klammern, was ist schlimmer, Verkennen rechtlicher und gerichtlicher Tatsachen und nachgewiesener Wahrheit. Srebrenica Genozid als Rache, so jemand kriegt den Preis. Was zählt denn nun? Autor, Werk, Moral?
Es zählt alles. Aber mit der tiefen Einsicht, dass das Werk, der Autor, die Biografie und die Geschichte ist. Ich finde Hankes Äußerungen über Milosevic und über den Serbienkrieg unerträglich, falsch, inakzeptabel. Bekämpfe die. Ich hoffe, dass ich mich klar ausgedrückt habe. Ich bewundere Teile seines Werkes, Wunschloses Unglück, Niemandsbucht, Wiederholung. Großartige Literatur. Und dass wir das nicht in unsere Köpfe reinkriegen, dass die alte Kallo-Kagati-Idee, das Schöne ist das Wahre, ist das Gute, schlechterdings nicht stimmt, das ärgert mich so, das kapiere ich nicht. Goethe hat ein Urteil gegen eine Kindsmörderin als Minister mit unterschrieben. Es war ihm unangenehm, aber er hat es aus Gruppendruck dann eben doch gemacht. Sollen wir den Faust jetzt nicht mehr lesen? Verlaine hat seine Frau krankenhausreif geschlagen, auf seinen Liebhaber geschossen, auf Rimbaud. Sollen wir jetzt sagen, Paul Verlaines Lyrik vergessen wir? Richard Wagner war ein widerwärtiger Antisemit. So viel kann man nicht fressen, wie man kotzen möchte, wenn man sein Judentum in der Musikaufsatz liest. Sollen wir deshalb sagen, wir können jetzt nicht mehr den Tristan hören oder den Ring des Nibelungen? Ich finde das wiederum eine derartig rational, argumentativ, schlechterdings nicht einlösbare Figur, zu sagen, es müsse die Korrelation geben zwischen einer integren Biografie und einem großartigen poetischen Werk. Es gibt keine Korrelation dazwischen. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich die, dass Künstler weniger gehemmt sind als wir. Die sind enthemmter. Die Dichter, die Komponisten, die bildenden Künstler sind in aller Regel politisch nicht kompetenter als der Kfz-Mechaniker, der Obsthändler oder der Studienrat. Das ist eine absurde Anforderung.
Ich würde zu dieser jetzt gerade aufkommenden Debatte Folgendes sagen, nämlich, dass ich nicht für diese kategoriale Trennung bin, die Sie gerade wieder eingezogen haben, zwischen das ist die Literatur und die sollten wir lesen und das andere spielt dort dann eine nachgeordnete Rolle, sondern ich würde sagen, dass umgekehrt Herr Handke eine im Symbolischen, muss man da ja auch sagen, also einen sehr starken symbolischen Akt begangen hat, spätestens, wenn er nicht mehr nur darüber schreibt, was da offenbar seine politische Position ist, sondern wenn er tatsächlich zu dieser Beerdigung fährt und dort eine Rede hält. Aber wir sind also weiterhin auf dem Feld des Symbolischen. Und was er mit dieser Aktion gemacht hat, ist, er hat eine Spanne geöffnet, die sehr wohl in das Feld von Lektüre auch hineinfällt, und in dieser Spanne bewegt er sich seither, und diese Spanne hat er, und da halte ich ihn für einen durchaus klugen, vielleicht auch in dem Fall cleveren, aber ganz sicher nicht auf den Zufall setzenden Autor, in dieser Spanne bewegt er sich und in dieser Spanne muss er sich weiter bewegen, das muss er aushalten, und das heißt, er muss genau diesen Streit auch jetzt aushalten, und um diesen Streit geht es, und es geht also darum, um zweierlei, nämlich: Sie haben alle Glück gehabt, so wie ich auch. Wir sprechen diese Sprache, die dieser Autor schreibt. Und wir haben also die Möglichkeit und die Verpflichtung, im Gegensatz zu anderen, diese Bücher zu lesen. Fangen Sie ruhig bei Herrn Hörischs Lieblingsbüchern von Herrn Handke an. Literatur braucht Leser und Literatur gibt es nur im Gespräch. Und die Literatur braucht keine Political Correctness. Aber das Gespräch über Literatur wird nicht unbedingt darunter leiden, wenn man es politisch unter Zeichen der Korrektheit auch führt. Und ich bin deswegen genau dafür, dass man sich über diese Gesprächssituation, über das Literarische weiterhin Gedanken macht und das nicht einfach polemisch vom Tisch wischt.
Und das war die Streitkultur von der Frankfurter Buchmesse zu der Frage, braucht Literatur Political Correctness? Diskutiert haben Christian Metz und Jochen Hörisch. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.